Wir fangen in 1. Korinther 7, Vers 1 an. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Und je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat, könnte es sein, dass die Erklärung schon da zu sehen ist. Im Alten Testament, in 1. Mose 2,28, nee, 2,18, hat der Herr gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann waren die Rabbiner zu der Idee gekommen, es würde Pflicht sein. Jeder Mensch, jeder Mann müsste heiraten. Und ich denke, dass diese Frage hier, dass die Frage, die gestellt wurde und wozu Paulus auch Stellung nimmt, ist es verkehrt, wenn man nicht heiratet? Man könnte sagen, jeder Mann muss heiraten. Und hier heißt es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Und ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend gedacht, das würde heißen, nicht anzurühren. Und hielt mich auch daran. Also ich weiß noch, wie eine junge Dame mich umarmen wollte und ich war so wie der Torador oder wie auch immer in Spanien, der den Stier im Stierkampf ihr aus dem Weg gegangen ist. Also so schnell bin ich wieder, also jetzt nicht mehr. Aber das ist nicht die Bedeutung hier, sondern es ist euphemistisch formuliert. Keine Frau zu berühren würde heißen, ein Mensch wäre nie intim mit einer Frau. Ist das verkehrt? Paulus will sagen, nein, es ist nicht verkehrt. Es ist manchmal sogar gut, wenn ein Mensch nicht heiratet. Er würde sagen, ich bin dafür, dass die Menschen zumindest zu der Zeit, wo dies geschrieben wurde, nicht heiraten würden. Er spricht natürlich zu den Christen. Das will ich aber erklären, wenn ich nicht zu ausschweifig rede. Um Unzucht zu vermeiden, er spricht aber zuerst, dass die Ehe erlaubt ist. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jedermann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe, also innerhalb der Ehe, der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst, das heißt, sie hat keine Autorität über ihren eigenen Leib, sondern der Mann hat die Autorität und umgekehrt aber ist es auch so. Der Mann hat nicht die Autorität über sein Leib, sondern diese Autorität hat seine Ehefrau. Ich lese es jetzt. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau tut es. Dann heißt es, entzieht euch einander nicht. Und diese Aussage wird später zum Tragen kommen, wenn wir versuchen zu verstehen, was heißt es, dass man seine Jungfrau nicht verheiratet. Ist das ein Ehemann, der in der Ehe keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat? Nein, also dieser Vers sagt uns eindeutig, das ist nicht Gottes Wille. Eine Ehe ohne Geschlechtsverkehr ist nicht im Sinne Gottes. Eine sogenannte Josefs-Ehe. Das ist Quatsch, wenn ich es so krass formulieren kann. Der Josef wusste nichts davon. Also entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft, also Abstimmung, auch eine Zeit lang, eine begrenzte Zeit, nicht endlos, damit, also es ist bezweckt, nicht willkürlich, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Also wenn ihr eine Ehe führen würdet, sagt Paulus, wo man auf den Verkehr verzichten würde, wäre das für die Menschen in der Ehe eine große Versuchung. Da würde Satan seinen Hebel ansetzen und hätte auch eine gewaltige Hebekraft. Denn die Menschen sind auf diesem Gebiet oft unenthaltsam und da hätte er dann einen Vorteil. Das soll nicht heißen, dass jedes Mal, wenn ein Mensch in der Ehe untreu wäre, dass es die Schuld der Frau ist, weil sie ihm nicht die Pflicht geleistet hat. Nein, aber das ist eine Gefahr. Es ist die Gefahr, die hier genannt wird. Es geht in beiden Richtungen, nicht nur von der Frau aus. Dann Vers 6. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Das heißt, ich habe die Ehe zugestanden. Es ist Nachsicht, die ich hier übe. Ich befehle nicht, dass man heiratet, aber es ist erlaubt. Ich glaube, er greift ein bisschen weiter zurück als nur auf Vers 5 oder Vers 4. Aber er sagt, ich wollte, Vers 7, dass alle Menschen wären wie ich. Und damit sagt er, ich bin nicht verheiratet. Paulus sagte, ich bin unverheiratet. Nun, ob er geschieden war, ob er Witwer war oder ob er nie geheiratet hat, darüber, das ist für die Ausleger interessant. Aber zu dieser Zeit konnte er sagen, ich wünschte, alle wären in dem Stand, den ich jetzt habe. Und das war zu dieser Zeit auf jeden Fall Ehelosigkeit. Und das andere ist einfach Spekulation. Also das, aber alle Menschen wären wie ich, wünschte er sich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Und es ist eine Gnadengabe von Gott, wenn ein Mensch mit der Ehelosigkeit zufrieden ist. Also wenn ein Christ nicht heiraten muss und er ist ganz zufrieden, er fühlt sich wohl in seiner Haut und er muss nicht heiraten. Manche sagen ganz frei, nein, das brauche ich nicht. Nichts gegen Männer, nichts gegen die Frauen, aber nein, ich sehe meinen Weg vor dem Herrn in der Ehelosigkeit. Der eine so, der andere so. Ein anderer würde sagen, diese Gabe habe ich nicht. Ich habe die Gabe des Verheiratetseins. Also, und gut, man könnte das auch eine Gnadengabe nennen. Wenn man verheiratet ist, braucht man viel Gnade. Zumindest meine Frau braucht sie. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Okay, nun Vers 8. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, übrigens, die Witwen müssen nicht unbedingt eine zweite Kategorie sein. Die Ledigen und die Witwen, als würden die Witwen nicht ledig sein. Wisst ihr noch, wo es hieß, geht hin, sagt meinen Jüngern und Petrus, dass ich auferstanden bin. War Petrus dann kein Jünger? Doch, er war ein Jünger. Aber der Herr hat ihn genannt, weil er vielleicht besondere Aufmerksamkeit brauchte. Und hier, die Witwen würden vielleicht, sie würden geehrt sein oder sie würden dankbar sein, wenn sie explizit erwähnt werden. Witwen können in Vergessenheit geraten. Das will Paulus nicht, das will der Heilige Geist nicht. Also heißt es hier, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Bleiben. Unverheiratet bleiben. Es ist gut. Wir sehen immer wieder Worte wie gut und besser. Es liegt unser Wohl in dem Interesse des Paulus. Aber er sagte, für euch ist es gut, wenn ihr so bleibt wie ich. Er wird es aber erklären. Das ist jetzt nicht eine Regel, die zu allen Zeiten in allen Situationen anzuwenden wäre. Dann sagt er aber gleich in Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, also räumt er ein, es ist manchmal schwierig und könnte zur Sünde führen, zum Verkehr außerhalb der Ehe, was aus Gottes Sicht nicht erlaubt ist, demzufolge sollte es auch aus unserer Sicht nicht erlaubt sein. Also wenn sie nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Sollen sie. Denn heiraten ist besser. Okay, es ist gut für sie, wenn sie so bleiben wie ich, aber es ist besser zu heiraten, als in Glut geraten. Und ich habe das hier, Moment, ob ich das gleich finde. Genau, in Sprüche 6, Vers 27 heißt es, dass man mit der Versuchung zur Sexualität sozusagen Feuer in seine Kleider aufnehmen kann. Man sollte dann nicht erwarten, dass die Kleider nicht gesenkt oder verbrannt werden. Also dieses Bild, brennen vor Verlangen, ist ein durchaus biblischer Begriff. Wenn sie nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als Unzucht. Heiraten ist besser als das Verlangen nach Verkehr, ohne dass es in den Rahmen Gottes ist. Also es ist besser, dass man heiratet, dann ist es sozusagen legal. Die Ehe soll nicht darauf reduziert werden, legalisierter Verkehr, das wollen wir nicht sagen, aber es ist etwas, wofür Gott die Ehe geschaffen hat. Nun aber, sagt er in Vers 10, den Verheirateten aber Gebete und so weiter, er spricht jetzt nicht den Ledigen und nicht mehr den Verheirateten an, also am Anfang des Kapitels sprach er zu den Verheirateten und sagte, in der Ehe sollte es so sein. Dann sagte er aber denen, die nicht verheiratet sind, in verschiedenen Kategorien, es wäre gut, wenn ihr so bleibt wie ich. Jetzt aber spricht er einige Verse lang zu Menschen, die verheiratet sind. Und wie wir sehen werden, in zwei Kategorien. In Vers 10 und 11 haben wir die eine Gruppe und ab Vers 12 eine andere. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Was er damit sagen will, ist, der Herr Jesus hat sich dazu geäußert, als er auf Erden war, sprach er ganz offen über die Ehescheidung. Matthäus 19 zum Beispiel. Paulus sagte, das ist jetzt nicht eine Lehre, die von mir direkt kommt, sondern auch der Herr hat sich dazu geäußert. Später wird er sagen, jetzt ist das, was ich sage, nicht etwas, was der Herr gesagt hat, sondern etwas, was ich sage. Ich teile euch meine Meinung mit. Aber er sagt auch, ich glaube, dass ich im Recht bin. Also er will nicht, dass wir denken, Jesus hat sich dazu geäußert, wenn Jesus sich dazu nicht geäußert hat. Also differenziert er. Manche Leute wollen gerne die Autorität Jesu irgendwie für ihre Meinung herbeiholen. Aber Paulus war so ehrlich und sagte, nee, Jesus hat sich nicht dazu geäußert, zu dem, was ich sagen will. Ich äußere mich dazu, aber ich glaube, dass ich den Heiligen Geist habe. Nun, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass seine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Das ist sein Takeaway. Das ist das, was er aus den Evangelien genommen hat als Schwerpunkt dessen, was Jesus gesagt hat. Er erwähnt mit keinem Wort hier die Unzucht, worüber wir auch vielleicht zweimal gesprochen haben, diese Ausnahme. Nein, wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet, aber oder versöhne sich mit dem Mann. Und jetzt spricht er zu dem Mann, dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Das ist der gewünschte Zustand. Gott will, dass die verheiratet sind, verheiratet bleiben. Ist es aber schon zur Scheidung gekommen, sagt Paulus, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Unverheiratet bleiben oder sich mit dem Mann versöhnen. mit dem Partner. Dann sagt er in Vers 12, den übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Das heißt, Jesus hat sich nicht zu dem, was ich jetzt in Vers 12 sagen werde, geäußert. Das heißt aber nicht, dass es nicht inspiriert ist oder dass diese Lehre ab Vers 12 nicht von Gott käme oder in Frage zu stellen wäre oder dass wir sagen würden, Paulus, das ist nur deine Meinung und wir akzeptieren deine Meinung nicht. Nein. Den übrigen, und wir wissen, jetzt gibt es die Leute in Vers 10 und 11, die Verheirateten, und ab Vers 12 die übrigen, dann könnten wir sagen, oh, die sind nicht verheiratet. Doch, aber sie sind Verheiratete einer anderen Klasse. Welcher? Denn den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder, das ist ein Begriff, der bedeutet so viel wie ein Christ, ein männlicher Christ. Aber wenn ein Bruder, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, also hast du einen gläubigen Mann und eine nichtgläubige Frau, jetzt wissen wir, wer die Übrigen sind, die anderen. Das sagt uns dann, wer die Leute in Vers 10 und 11 war. Die Leute in Vers 10 und 11 waren die, wo der Mann und die Frau beide gläubig waren an Jesus Christus. Sie sollen verheiratet bleiben, gläubige Paare sollen zusammenbleiben. Kommt es aber zu einer Scheidung, gibt es zwei Optionen. Erstens, erstens bleibt man unverheiratet und zweitens kann man sich versöhnen lassen. Nun aber, wie ist es, wenn es eine gemischte Ehe gibt? Nun, wenn man sagt gemischte Ehe, dann denkt man vielleicht, ach, ist das jetzt ein Schwarzer mit einem Weißen? Oder, also zwei Menschen verschiedener Nationalitäten oder der eine hat ein bisschen mehr Hautfarbe als die andere Person. Nein. Aber in meiner Kindheit galt das als gemischte Ehe. Aber in der Bibel ist eine gemischte Ehe eine Ehe zwischen einem Nichtgläubigen und einem Gläubigen. Da sollen wir darüber im Klaren sein, okay? Und nebenher gemerkt, ihr könnt Eltern, ihr könnt Rat geben euren Kindern, wie ihr wollt. Aber ich glaube, dass es nur eine Rasse gibt. Und das ist die menschliche Rasse. Okay. Und im Alten Testament hat Mose eine Frau geheiratet, wahrscheinlich eine schwarze Frau. Und er bekam ein bisschen Gegenwind, so könnte man sagen, von seinem Bruder und seiner Schwester. Und Gott hat das nicht gut gefunden. Also. Manchen Leuten stört es mehr, dass ein Schwarzer und ein Weißer heiraten, als dass ein Gläubiger und ein Nichtgläubiger. Was sollte uns wirklich ein Concern, also was sollte uns wichtig sein? Was uns wichtig sein sollte, ist, dass immer Christen einander heiraten. Nicht ein Christ heiratet einen Nichtchristen. Und das andere, also würde ich sagen, das sind alle Menschen und das wäre ein Thema für ein anderes Mal. Aber eins, wofür ich mich interessiere, wie ihr vielleicht merkt. Okay, Vers 12. Den übrigen aber sage ich nicht, der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Okay, die Nichtgläubige ist bereit aber, dass die Ehe besteht. Dann soll er, der Bruder, der Christ, soll seine nichtgläubige Frau nicht verlassen. Nun, wir gehen davon aus, sie haben geheiratet, bevor er Christ wurde. Aber auch wenn nicht, wenn er dann als Christ eine nichtgläubige Frau geheiratet hat, danach ist es zu spät. Wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben, soll er auch mit ihr bleiben. Es ist jetzt keine Genehmigung oder Billigung, dass ein Christ eine Nichtchristin heiratet, aber ist das der Fall, soll der Christ bei ihr bleiben, wenn sie da willig ist, bei ihm zu bleiben. Und umgekehrt auch, Vers 13, und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Vers 14. Da gibt es Vorteile für die Familie, wenn man so bleibt. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Das heißt nicht, dass er dann zum Christ wird, weil die Frau gläubig ist. Heiligung, das Wort heilig bedeutet Absonderung. Also wenn jemand in einer Klasse für sich, man ist abgesondert für einen Zweck, ist geweiht. Dieser Mann, dieser ungläubige Mann, hat besondere Vorteile, die andere Männer nicht haben, dafür, dass seine Frau gläubig ist. Und die Kinder auch. Auch wenn sie nur einen Elternteil haben, der gläubig ist, ob es der Vater ist oder die Mutter, ist es aber ein großer Vorteil. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja auch eure Kinder unrein. Manche denken, das heißt, dass die kleinen Kinder von gläubigen Eltern oder von mindestens einem gläubigen Elternteil selig sind. Ich würde das nicht allein auf Christen begrenzen. Aus den Gründen, die ich bei der Beerdigung jüngst auch erwähnt habe. Aber ich erwähne es, falls ihr das mal hört. Sonst wäre ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Und wir haben ein Beispiel von einem Kind, das heilig war. Timotheus hatte einen ungläubigen Vater, aber er hatte eine gläubige Mutter und eine gläubige Oma. Und er war eine Kraft für den Herrn in dem Neuen Testament. Vers 15, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will. Okay, am Anfang hieß es, der Ungläubige ist gewohl, ist bereit, bei dem Gläubigen zu bleiben. Oder auch wenn es eine Frau ist, sie ist bereit und so weiter. Jetzt aber haben wir die Situation, wo der Ungläubige sagt, ich halte es mit dieser Frau nicht aus. Also diese Frömmigkeit will ich nicht in meiner Nähe haben. Ich habe die Nase voll, ich will ja raus. Okay. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Okay, Gott wird ihn nicht daran verhindern. Und der Ehepartner soll auch nicht versuchen, ich meine, man kann vielleicht sagen, ey, ich wäre bereit, mit dir verheiratet zu bleiben. Ich wünschte, du würdest es nicht machen. Aber will er gehen, dann kann man das nicht verhindern, soll man das nicht auf Biegen und Brechen verhindern versuchen. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Du kannst schauen im Neuen Testament, du wirst keine Stelle finden, die dir einwandfrei oder ohne jeglichen Zweifel aufklären wird, was es bedeutet. Manche wollen sagen, das heißt, er ist nicht verbunden, er kann wieder heiraten. Wenn man das sagt, ist es aber sehr wackeliger Boden. Du kannst das aber nicht mit den Worten des Neuen Testaments unter Beweis stellen. Was ist in diesem Zusammenhang, wie ich das verstehe, wenn du das anders verstehst, gehen die Meinungen wirklich unter guten Brüdern und Schwestern auseinander. Aber ich denke, in diesem Zusammenhang liegt der Schwerpunkt darauf, du bist nicht gebunden, diese Ehe auf alle Kosten bestehen zu lassen. Also du musst dem Ehemann nicht nachjagen und sagen, ich lasse mich nicht von dir scheiden und so weiter. Du bist nicht insofern gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Was auch immer diese Worte bedeuten, müsste das klar sein. Gottes Absicht in der Ehe ist Frieden, auch wenn es in der Ehe knistert. Gott sucht friedliche Lösungen. Und in solchen Fällen ist ein Bruder oder eine Schwester nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn, was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Ich würde hoffen, dass die Ehefrau ihren Mann so sehr liebt, sie will ihn auf jeden Fall im Himmel wiedersehen. Sie möchte auf alle Kosten ihn erretten. Also, aber wir wissen, Johannes 1,14, glaube ich, heißt es nicht aus dem Willen eines Mannes. Sonst würden sehr, sehr viele Menschen Christen sein. Also wenn wir sie nur dazu zwingen könnten. Aber wir können es nicht. Aber wir können manchmal die Rahmenbedingungen schaffen, die es dem Menschen weniger schwer machen. Wenn die Frau es ihm so schwierig macht, dass er sagt, nichts wie weg hier, dann will er auch nichts wie weg vom Herrn. Er sagt, boah, ich will mit meiner Frau nichts zu tun haben, sie lässt mich nicht in Ruhe, Gott lässt mich nicht in Ruhe, ich will meine Ruhe haben, ich will ja mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Wenn aber er empfindet, boah, meine Frau, also sie weinte und sie hätte mich gerne beibehalten, sie hätte mich gerne als Ehemann, sie wäre bereit, wenn ich zu ihr zurückkäme, das ist angenehm. Später stellt er fest, ach, das war ja nicht alles Gold, was glänzte. Ich will wirklich zu meinem Schatz zurück. Ja, sie war angenehm und sie machte ihm den Herrn Jesus Christus auch kostbar. Und was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Tue das, was menschlich möglich ist, damit der Partner, ob er bleibt oder geht, dem Herrn Jesus Christus und seinem Heil nicht verschlossen wird. Wenn du den Weg finden kannst vor dem Herrn. Und wenn du sein Heil nicht wünschest, und hey, ich höre, wie Menschen sagen, fahre zur Hölle. Das ist furchtbar. Das sollte man keinem wünschen. Das ist etwas, Kinder, Erwachsene, ich weiß, ich habe es gerade in der Kanzel gesagt, aber ich habe es deutlich gesagt, diesen Wunsch sollten wir für keinen Menschen haben. Der Herr Jesus Christus sagte, liebt eure Feinde, segnet sie, die euch fluchen, betet für sie und so weiter. Wir sollten nie in unserem Herzen den Wunsch hegen, dass ein Mensch zur Hölle fährt. Nie, egal wer es ist. Okay, wir sollten wünschen, dass unser Ehepartner, ob er geschieden ist oder nicht, zum Herrn findet. Und es passiert auch. Auch nachdem der eine andere geheiratet hat oder sie einen anderen geheiratet hat, Menschen haben später zum Herrn gefunden und wurden versöhnt. Die waren nicht wieder verheiratet mit der ersten Frau oder mit dem ersten Mann. Oder zweiten oder dritten oder vierten oder fünften. Okay, die Frau an Jakobs Brunnen in Johannes 4. Ich kann mir denken, dass einige ihrer Ehemänner zum Herrn fanden. Und somit wurde sie mit ihnen versöhnt. Und das wäre wunderbar. Und es kommt auch vor. Also betet dafür. Hört nicht auf zu beten. Im Himmel gibt es kein Heiraten und Verheiraten. Und wäre es nicht wunderbar, wenn du einige dort oben hättest, ja, mit denen du deine Probleme hier auf Erden hättest. Okay, dann Vers 17. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Paulus möchte uns dazu ermutigen, seid zufrieden, seid genügsam in dem Stand, in dem du dich befindest. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an, sagt er. Und dann gibt er einige Beispiele. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden? Vers 18. Okay. Hier ist ein Mensch, der ist jüdisch geboren, wurde beschnitten, aber er bekommt Probleme von den Griechen. Und dann hört er, hey, du kannst dich operieren lassen und dann siehst du nicht mehr jüdisch aus. Ja, kein Witz. Das hat es gegeben. Aber Paulus sagt, ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden? Das heißt, ist Christ geworden, ist ein Heiliger, also das ist ein Begriff für einen Christen, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Also, bist du jüdisch? Dann steh dazu, bleib und versuch nicht irgendwie äußerlich nicht jüdisch zu sein. Ist jemand in unbeschnittenem Zustand berufen worden, sagen wir, ein Mensch aus den Nationen findet zu Christus, dann heißt es hier, so lass er sich nicht beschneiden. So wichtig das vielleicht den frommen Juden ist, nee, Gott hat dich berufen als Nichtjuden, warum solltest du dann jüdisch tun? Tu es nicht, bleib in dem Stand, wo du bist. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Und das ist interessant, weil manche würden sagen, aber die Beschneidung ist ein Gebot Gottes. Ja, nicht mehr, nicht für die Christen. Also es gibt andere Dinge, die Gebote Gottes sind, aber das ist es nicht. Beschnitten sein ist nichts. Vers 20. Jeder bleibt in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Okay? Als du zum Herrn fandest, was warst du? Okay, bleib drin. Jetzt aber spricht er über die Sklaverei. Übrigens sagt er nicht, wir müssen die Sklaverei abschaffen. Nein, er hat kein Wort, kein Tröpfchen Tinte darüber verloren oder vergossen. Nein, er sagt zu den Menschen, die in diesem System sind, wie sie sich darin zu verhalten haben. Bist du als Sklave berufen worden? Ich weiß nicht, aber 40% vielleicht, ich vergesse, ob es 40% oder 60% war, im Römischen Reich. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Sitze nicht herum, oh, furchtbar, dass ich ein Sklave bin, ich bin Christ, aber ich bin nicht frei. Nein, bleib also deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, sagen wir, du kannst deine Freiheit kaufen oder ein anderer kauft dich frei. Oder dein Herr sagt, weißt du, ich will dich nicht mehr als Sklave haben, ich gebe dir deine Freiheit. Und er macht dich offiziell frei von der Sklaverei. Okay, wunderbar. Dann heißt es hier, wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Seht ihr den Schwerpunkt? Was auch immer du bist, gebrauche das für den Herrn. Benütze deinen Zustand für Gott. Vers 22. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Er ist wirklich frei. Du kannst ihn versklaven, wie du willst, aber er ist frei in Christus. Er muss dir zwar Gehorsam leisten, er muss dir dienen, aber in Christus ist er ein freier Mensch, frei von der Sünde und so weiter. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Okay, du bist kein Sklave, du bist aber Christ, du bist Knecht Christi, du bist Christus versklavt. Und der Sklave, der menschliche Sklave ist aber ein Freier in Christus. Zweischneidiges Schwert, aber auf jeden Fall, wir können frei und gleichzeitig versklavt sein in Christus. Vers 23, ihr seid teuer erkauft. Jesus hat mit seinem Blut deine Freiheit gekauft. Mit seinem Leben hat er dich frei gekauft. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Und es gibt Menschen, die euch gerne knechten wollen. Du musst meine Regeln halten. Du bist nicht frei. Du bist mein Sklave. Auch in christlichen Kreisen kann das vorkommen. Du musst dich an meinen Regeln halten. Paulus sagt, werdet nicht Knechte der Menschen, Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Aber er hat eine Ausnahme eingeräumt. Jetzt kehrt er zu den Beziehungen zurück. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Wiederum, Jesus hat sich zu diesem Thema nicht geäußert. Ich gebe aber ein Urteil ab, als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. Okay, mein Urteil ist von einem Menschen, der treu ist. Der Herr hat mir Gnade gegeben, ihm treu zu sein. Meine Meinung ist wert, dass man ihm folgt, dass man ihr folgt, meine Meinung. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, das haben wir wieder, so zu bleiben, wie er ist, oder so zu bleiben, unverheiratet oder verheiratet. Vers 27, bist du an eine Frau gebunden? Das heißt, stehst du unter der Ehepflicht? So suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, also entweder, momentan, nee, also du bist entweder Witwer, Witwe, bist noch nicht verheiratet. Manche würden hier suchen, ob man geschieden ist. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Also bleibe unverheiratet. Die Ausnahme wäre die Versöhnung mit dem Ehepartner. Vers 28. Wenn du aber auch heiratest, und das ist der Grund, warum ich denke, dass das sich bezieht auf Witwen und, sagen wir, Jungfrauen. Übrigens, in der Offenbarung kommt einmal vor, sie sind Jungfrauen. Das sind die Männer, die 144.000. Man nennt sie Jungfrauen, wir würden sagen Jungfern oder Junggesellen. Auf jeden Fall rein. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Also offensichtlich spricht er zuerst die Männer an und jetzt die Frauen. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Wir wissen nicht, was das war. Manche sagen, ja, die Erscheinung des Herrn stand unmittelbar davor, es würde die Trübsal geben und so weiter. Wir wissen eigentlich nicht, was diese Bedrängnis war, diese Not, die bevorstehende Not, nicht die bevorstehenden Nöte, die Not. Es gab eine spezifische Situation und Paulus sagte, Leute, es wird schwer sein. Wenn man verheiratet ist und Kinder hat, dann machen die Kinder einem die Arbeit irgendwie zur Freude. Wenn man aber verheiratet ist und Kinder hat und dann gibt es Bedrängnis, machen die Kinder die Bedrängnis zur Qual. Weil Papa immer sich Sorgen macht um seine Kinder. Paulus sagt, es ist leichter, wenn ihr Verfolgung habt oder wenn ihr unter Druck seid, wenn ihr nicht verheiratet seid, wenn ihr nicht die Verantwortung tragt der Kinder. Aber wenn ihr heiraten müsst oder wollt oder was auch immer, habt ihr nicht gesündigt. Ich möchte mit aller Deutlichkeit sagen, sagt Paulus, ihr sündigt nicht, wenn ihr euch für die Ehe entscheidet, aber ich wollte es euch ersparen. Es wird nicht leicht sein. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht, Vers 28. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Das heißt, in dieser bevorstehenden Zeit, obwohl du verheiratet bist, wird es dir so vorkommen, als wärst du es nicht. Die Vorteile, die man hat, wird man nicht genießen können. Lesen wir weiter. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besessen sie nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchen sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Er sagt, Die Welt, wie wir sie kennen, wird nicht so bleiben. Sie ist nicht stabil. Und deshalb, ihr denkt, oh, wenn ich heirate, wird meine Ehe dann diesen Bestand haben. Es gibt Situationen, in denen die Ehe, obwohl sie besteht, so wäre, als würde sie nicht bestehen. Wo die Männer verschleppt werden, die Frauen wissen nicht, wo er ist, ob er lebt. Sie bekommen keine Unterstützung von Papa und so weiter, obwohl er lebt. Und er kann nichts dafür. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Er sagt, wenn ihr verheiratet seid, dann habt ihr geteilte Verantwortlichkeiten. Ihr könnt nicht dem Herrn ohne Ablenkung dienen. Er sagte, es wäre manchmal in manchen Situationen vorteilhaft, wenn ein Mensch sich ganz dem Herrn widmen könnte, ohne Familie. Es wäre effektiver, es wäre besser. Und wenn man in der Ehe ist, dann ist man natürlich verpflichtet, für die Nöte der Familie zu sorgen. Und das heißt, man hat weniger für den Herrn übrig. Und doch ist es nicht sündhaft, verheiratet zu sein. Okay, es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die unverheiratet ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Das heißt nicht, dass eine Ehefrau am Leib nicht heilig wird. Aber eine nicht verheiratete Frau gebraucht ihren Leib ausschließlich für den Herrn, wobei eine Ehefrau ihren Leib auch für ihren Ehemann einbringt, wie sie dem Mann gefällt, heißt es am Ende von Vers 34. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen. Okay, es ist gut, es ist besser, es ist gut zu eurem Nutzen. Seht ihr, Paulus ist kein Frauenhasser. Er sagt, ich gebe euch das an Rat, was euch von Nutzen ist. Nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, nicht um euch zurückzuhalten, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Und dann, ich will ganz, ganz schnell den Rest machen, weil wir sind so lange bei diesem Thema und ich bitte erlaubt mir jetzt weiterzumachen bis zum Schluss. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, Vers 36, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und das war in der damaligen Zeit 20 Jahre, und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Jetzt, wer ist diese Jungfrau? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ist die Rede von einem Vater, der eine Tochter hat. Und die Frage ist, soll der Vater ihr erlauben zu heiraten? Das ist die erste Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, du hast Verlobte und sie entscheiden sich nicht zu heiraten, obwohl sie verlobt waren. Und die dritte Möglichkeit ist, sie sind schon verheiratet, aber sie führen eine sogenannte Josefs-Ehe. Wie gesagt, das reimt sich nicht mit der Schrift überein. Und das andere mit der Verlobung, dann warum dann verlobt bleiben? Also eigentlich ist die beste Möglichkeit, dass der Vater sich überlegt, wäre es nicht für meine Tochter besser, wenn ich sie nicht vergebe, also wenn ich sie nicht verheirate an einen. 4. Mose Kapitel 30 spricht davon, dass ein Vater diese Befugnis hat. Ich weiß, das hört sich in unserer Kultur fremd, aber denkt an das Buch Ruth. Ruth. Was hat Boas gesagt? Wem gehört diese Frau? Ruth, die auf seinem Feld war. In der Kultur gehörte jede Frau jemandem. Er wollte wissen, gehört sie einem Ehemann? Gehört sie einem Vater? Wem gehört sie? Und hier in diesem Kapitel sehen wir, dass die Entscheidung, ob eine Tochter heiratet, eigentlich bei dem Vater liegt. Allerdings, was 1. Mose 19, ich vergesse aber, wo wo Abraham seinen Knecht aussandte, um eine Braut für Isaac zu finden, und er fand eine, dann hat ihre Familie aber gesagt, wir fragen die Meinung der Frau, wir fragen die Frau, ob sie mit ihm gehen will. Sie wurde nicht gezwungen, ihn zu heiraten, aber wollte sie das, durfte sie. Also ich will nur sagen, ich weiß, das ist vielleicht wirklich fremd und nicht beliebt, was ich sagen will, aber junge Töchter, habt Vertrauen zu eurem Vater vor dem Herrn und dass Gott seine Meinung, sein Herzen darüber ändern kann. Wenn er nicht für deine Entscheidung oder wenn er nicht dafür ist, dass du heiratest unter gewissen Umständen, dann rede mit dem Herrn darüber. Aber handle nicht ohne Segen deines Vaters. Das ist etwas, wozu ich euch sehr ermutigen würde. Und Väter, nehmt eure Verantwortung vor dem Herrn schon ernst. Aber wir lesen ein bisschen weiter und schaut, was ihr Väter, was wir Väter für eine Verantwortung haben. Und dann haben wir es fast fertig hier. Wenn aber jemand meint, also ich gehe davon aus, es ist ein Vater, der meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, seiner Tochter, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will. Er darf Ja sagen, er darf Nein sagen. Tue, was er will. Er sündigt nicht. Er sündigt weder, wenn er Nein sagt, noch wenn er Ja sagt. Und sie mögen heiraten, sie dürfen, sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen fest, also wir reden von dem Vater, wenn ein Vater im Herzen feststeht und keine Not hat, okay, er ist fest, er glaubt vor dem Herrn, dies ist das Richtige. Es gibt keine Not. Die Frau ist nicht versprochen. Sie ist nicht verlobt. Der Vater hat noch nicht einem sein Wort gegeben. Okay? Was sagt man? Bewirbt um die Hand, man um die Hand, bittet um die Hand einer, okay. Ein Mann hat bei dem Vater um die Hand seiner Tochter gebeten und der Mann hat Ja gesagt. Dann ist das aber eine Not. Dann dürfte er nicht sagen Nein, er hat schon Ja gesagt. Er müsste bei seinem Wort bleiben. Und er hat Vollmacht. Okay, ein Sklave würde nicht die Vollmacht haben. Im Alten Testament hieß es, unter diesen Umständen, ja, okay, er hat die Vollmacht. Er hat einen festen Entschluss gemacht, er steht unter keiner Not. Und das vierte war, was er will, glaube ich. Dann mögen sie heiraten. Okay, Vers 37. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also das heißt, nicht der Ehe zu geben. Also wer verheiratet? Ein Mann, der... Also deshalb reimt es sich nicht mit Verlobten. Man verheiratet nicht seine Verlobte. Sondern ein Vater verheiratet seine Tochter an einen anderen. Wer verheiratet, handelt recht. Wer aber nicht verheiratet, handelt unter diesen Umständen besser. Okay, und dann am Ende 39 und 40 und dann sind wir fertig. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Ob wir das mögen oder nicht, so steht es hier. Nicht, bis sie geschieden ist, sondern solange er lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Wichtige Worte. Gott gibt einem Menschen die Befugnis, eine Entscheidung zu treffen. Wen darf er, also was ist Gottes Wille? Ja, wen willst du heiraten? Sie ist frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Also das kann bedeuten, der Mann müsste ein Gläubiger sein, aber es muss auf jeden Fall im Willen Gottes sein. Und dann sagt Paulus zu guter Letzt, glückselig aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt, das heißt unverheiratet bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe, dass der Geist Gottes mit meiner Meinung übereinstimmt. Nur am Ende möchte ich sagen, 1. Timotheus 3, Epheser 5 und andere Stellen reden für die Ehe und die wurden auch von Paulus geschrieben. Also in anderen Kapiteln und Stellen spricht Paulus eindeutig von den Vorteilen und von dem Segen der Ehe. Also ist das nicht die einzige Stelle, die sich zu diesem Thema äußert. Das sollen wir auch beibehalten, wenn wir über dieses Thema denken.